Die Themenreihe, in der wir als Kirche jetzt sind, bis Mitte Februar, habe ich vorhin schon gesagt, heißt Dein Herz. Und wir haben für jede dieser Predigten haben wir einen Vers aus der Bibel als Grundlage, über die wir dann quasi immer predigen. Und diese Verse liegen immer auf euren Plätzen, jeden Sonntag jetzt in Zukunft. Das heißt, heute habt ihr schon den ersten gesehen. Wir werden das jetzt immer so machen. Und der Punkt ist, dass diese Verse kommen alle aus einem Buch, das nennt sich Die Sprüche. Ja, und wie das bei Sprüchen manchmal so ist, ja, ist ein nicht besonders kreativer Name, gebe ich zu, ich weiß nicht, wer sich den überlegt hat, auf jeden Fall ist es die Sprüche. Und wie das bei Sprüchen eben manchmal so ist, man versteht den Sinn nicht immer gleich beim ersten Mal, okay? Das ist wie bei jedem guten Zitat, man muss es manchmal 2-3 Mal lesen. Und es gibt verschiedene, also das macht es besonders schwer bei den Sprüchen manchmal in der Bibel, weil sie eigentlich in einer anderen Sprache ja geschrieben wurden und dann irgendwie ins Deutsch übersetzt wurden. Und da gab es verschiedene Leute, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann ich diesen Vers jetzt eigentlich übersetzen? Und am Ende sagen alle diese Leute, also einer war zum Beispiel Luther, ja, den kennen vielleicht die meisten von euch, Martin Luther, und dann gab es noch ein paar andere. Und das Interessante ist, dass alle diese Leute, die dann die Bibel übersetzt haben ins Deutsche, am Ende das Gleiche sagen, aber es ein bisschen unterschiedlich ausdrücken. Okay, es ist immer der gleiche Inhalt, es ist immer das Gleiche, was die Person damit sagen möchte, aber es ist halt ein bisschen anders ausgedrückt. Und wir werden das jetzt einfach so machen, dass ich diesen Vers, den ihr auf euren Zetteln, auf euren Visitenkarten vor euch habt sozusagen oder auf eurem Platz liegen habt, unter euch liegen habt, wo auch immer, ich werde den vorlesen und dann werde ich ihn noch in 4 anderen Formulierungen vorlesen, die aus anderen Bibelübersetzungen stammen, okay? Aber es wird immer ähnlich sein, fast gleich, nur ein bisschen anders formuliert. Und der Vers, über den Daniel heute predigen wird, der steht in Sprüche 4, Vers 23. Und auf euren Zetteln steht Folgendes. Mehr als auf alles andere aber, achte auf dein Herz. Denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Worte des lebendigen Gottes.
Es ist eigentlich alles gesagt, Dominik. Was soll ich dazu noch sagen? Das ist richtig toll vorgelesen und es sind prägnante, kernige, wichtige Worte. Das Anliegen von Herzfabrik, und deswegen machen wir das auch bewusst am Jahresanfang, ist sozusagen ein Herzensanliegen. Und das erschließt sich in einem Dreiklang. Wir als Herzfabrik wollen Herzen berühren, Herzen verändern und Herzen bewegen. Und deswegen müssen wir uns zwangsläufig die Frage stellen, was ist das Herz und warum ist das Herz wichtig? Und das Thema für heute, die Predigt ist überschrieben mit Herzensversteher. Wir wollen ein Stück weit eintauchen in diesen Gedanken, was ist eigentlich das Herz und wie kann ich eigentlich mein Herz besser verstehen? Was ist da so drin? Und mein erster Punkt ist deswegen auch ganz simpel. Was ist das Herz? Und es ist, und das muss ich vorher sagen, natürlich nicht das Organ, das ihr hier seht. Auf der übrigens wunderschönen Dekoration, sehr kreativ. Johanna, Kreativteam, die Leute haben das wunderbar gemacht. Ihr seht es draußen auf den Tischen überall. Ihr seht es hier. Ja, da ist es wirklich ganz, ganz klasse, was ihr da immer leistet und macht. Aber dennoch muss ich euch kritisieren, das Herz ist nicht das Organ. Stell dir vor, du wirst 18 und dein Papa nimmt dich mit oder umgekehrt, keine Ahnung, du kannst es auch als Papa vorstellen. Du nimmst deinen Sohn, der 18 wird, mit und ihr verreist Papa mit Sohn gemeinsam auf eine Mittelmeerreise. Ihr macht einen Segeltrip, seid dort unterwegs. 5 Tage Mittelmeer und ihr habt dort eine intensive Zeit. Und du überlegst dir als Papa, ich habe jetzt keine Ahnung, weil ich noch keinen 18-jährigen Sohn habe, was kann ich meinem Sohn auf seinen Weg noch mitgeben, komprimierte Weisheit sozusagen, damit sein Leben gelingt. Was kann ich ihm noch mitgeben? Und genau das ist es übrigens nur als Nebenargument, theologisch gesehen, die Vogelperspektive auf das Buch der Sprüche. Ein Papa nimmt seinen Sohn mit und gibt ihm Sprüche, weisheitliche Sprüche auf seinen Lebensweg, damit sein Leben gelingt. Um nichts anderes geht es in diesem Buch. Und ihr seid so unterwegs und am letzten Abend nimmst du allen Mut zusammen, keine Ahnung, wie das läuft, du machst eine Flasche Whisky auf, zündest eine Zigarre an, deinem Sohn noch eine, Sonnenuntergang, alles schön romantisch und du nimmst dir allen Mut zusammen und überlegst dir, was sage ich ihm jetzt? Und du schaust deinem Sohn in die Augen und sagst, mein Sohn, du bist mein ganzer Stolz. Ich liebe dich. Und ich werde nie wieder ungefragt in dein Leben sprechen. Ab heute. Das verspreche ich dir. Aber noch eine Sache ist mir viel, viel wichtiger. Weißt du, mehr als auf alles andere. Behüte, bewache, beachte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst alles, was du in deinem Leben tun wirst. Und dann redet ihr miteinander, Vater und Sohn. Sie reden miteinander, was das Herz ist. Und der Vater gibt aus seiner Erfahrung, aus seinem Wissen, aus seinen Fehlern auch, komprimierte Weisheit weiter, damit das Leben seines Sohnes gelingt. Und dann sehen sie am Horizont ein Kreuzfahrtschiff. Aida zieht vorbei und der Papa sagt, genau, das ist ein guter Gedanke. Das Herz ist nicht das, was du fühlst, mein Sohn. Das Herz ist, was du denkst. Deine Gedanken sind das, was dich bestimmt. Weißt du, deine tiefsten Überzeugungen, die du mitgenommen hast, sind sozusagen, steuern dein Leben in Richtung. Das, was du glaubst, worauf du instinktiv vertraust, steuert dein Leben wie die Kommandozentrale dieses Schiffes. Es steuert dein Leben. Jede Richtung, jedes Manöver wird vom Herzen gesteuert. Und genau das ist auch die Definition, die wir hier bringen können übers Herz. Die Definition ist, ich habe das versucht mal zusammenzufassen, das Herz ist der Sitz deiner tiefsten Überzeugungen, Motive, Beweggründe. Das Zentrum dessen, was du liebst, was du brauchst, was du begehrst. Alles andere hängt da dran. Das Herz kontrolliert alles. Es ist eine Kommandozentrale. Und nun muss ich ein kleines bisschen Theologie euch zumuten. Ich will das versuchen, ganz kurz zu halten. Der Gedanke des Herzens ist in der Bibel total zentral. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Worte sind. Gott, der spricht durch sein Wort zu uns. Und das Herz ist da genauso zentral. Das Herz ist die eigentliche, unsterbliche Person in deiner Person. Und deswegen interessiert sich dein Schöpfer brennend für dein Herz und weniger brennend für all diese Äußerlichkeiten deines Lebens. Brennend für dein Herz. Und das zieht sich, der Gedanke des Herzens zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Und ich habe 5 Streiflichter. Das erste Streiflicht ist etwas sehr, sehr Unangenehmes, besonders für eine Kirche, die irgendwie möchte, dass Menschen aller Farben und Prägungen, auch Leute, die überhaupt nicht an Gott glauben, vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe mit diesem Gott nichts zu tun und Kirche kotzt mich an, dann herzlichen Glückwunsch, du bist da. Aber dieser erste Gedanke ist sehr straight, sehr herausfordernd, anklagend für solche Menschen vor allen Dingen. Sehr zumutend, aber Gott sagt, das Herz des Menschen ist böse. Und das von Kleinkind an. Es ist irgendwie korrupt. Es dreht sich instinktiv um sich selber. Es kann gar nicht anders. Und keiner kann dieses Herz bändigen. Es ist in sich selber verliebt und deswegen ruhelos und meistens leer. Zweitens. Deswegen, sagt Gott, ist mir das Herz viel, viel wichtiger als das Äußere. Und Gott sagt es so, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ihr seht Schminke und Schönheit und Job und Garten und Auto und Smart Home und ich sehe das Herz. Deine tiefsten Beweggründe kenne ich und dies interessiert mich. Drittens, deswegen ist das Grundproblem, das die Bibel beschreibt, auf das Leben Folgendes. Die größten Probleme der Menschheit und deine größten Probleme kommen nicht von außen, von der Umwelt. Wir hören das heute ständig in den Medien. Die Umwelt ist an allem schuld und wir müssen aufpassen. Und auch nicht von der Ungerechtigkeit. Die tiefsten Probleme kommen nicht von außen, sondern sie kommen von innen. Und damit malt die Bibel ein völlig anderes Weltbild. Sie haben ihren tiefsten Ursprung da drin. Weil von dort drin kommt Neid und Hass und Missgunst und Gier. Das ist das Problem. Viertens, die Bibel beschreibt von Anfang an eine große Sehnsucht, dass eines Tages einer kommt. Sie beschreibt eine große Sehnsucht, dass einer eingreift von oben her, der den Menschen nicht ein bisschen noch ein smarteres Home gibt und noch ein bisschen mehr Wohlstand, sondern der kommen wird und der das Alte, das Herz rausreißt und ein neues Herz einsetzt. Die Bibel beschreibt eine große Sehnsucht auf einen Tag hin, dass das steinerne Herz rauskommt und dass Gott selber, der Schöpfer, ein weiches, ein fleischernes Herz, so beschreibt es, die Bibel einbaut. Und dann fünftens, eines Tages kommt jemand. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wir erinnern uns zu Weihnachten, der Schöpfer betritt diesen versifften Planeten mit all diesen harten Herzen. Und er beansprucht von sich selber, nicht ein großer Lehrer zu sein, ein großer Prophet, sondern jemand, der sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und ich bin der dir neues Leben gibt, der dich in der Verbindung zu diesem Gott bringt. Ich baue dir ein neues Herz ein. Und dafür bin ich bereit, alles zu bezahlen, alles zu geben. Das ist komprimierte Theologie. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sätze davon verstanden. Das Herz ist wichtig, okay, weil dort drin das Eigentliche passiert. Jetzt hat das natürlich praktische Folgen für unser Leben und darauf will ich jetzt eingehen. Mein nächster Punkt ist, dein Herz beeinflusst alles, was du tust. Und das steht auf eurer Karte drauf, so ungefähr, das sagt der Vers. Dein Herz beeinflusst alles, was du tust. Jetzt muss ich dir zumuten, ein bisschen von mir zu erzählen. Ich erinnere mich an eine lange Zeit meines Lebens, an der mein Grundgefühl, wie ich mich selber empfunden habe, wie soll ich das beschreiben? Ruhelos, leer, freudlos, ich mich ständig so, oder ganz oft so empfunden habe. Und ich konnte machen, was ich wollte, reisen und Sport machen und klettern und Theater spielen, habe viel Theater gespielt, anderen was vormachen, meine Ziele erreichen, Leistung bringen. Und irgendwie vom Gefühl her, es war eine Leere. Dann bin ich oft über dieses Gefühl zu meinem Charakter, über meinen Charakter gestolbert. Vielleicht kennst du das ja manchmal so, dass du im Leben irgendwas machst und dann stolperst du irgendwie und hüpfst über deinen eigenen Charakter. Und das habe ich dann wahrgenommen, dachte manchmal, was ist mit mir los? Ich bin so oft zornig. Ich bin ungeduldig mit Menschen, mit mir selber. Ich bin kritisch. Ich wäre gern jemand anders. Und ich bin mir selber nicht auf die Schliche gekommen. Durch eine Krise, die lange gedauert hat in meinem Leben, habe ich eine wesentliche Entdeckung gemacht. Deswegen nimm übrigens Krisenmomente in deinem Leben sehr ernst. Eine wesentliche Entdeckung gemacht. Ich hatte bis dahin unbewusst geglaubt, wenn ich mehr erlebe, wenn ich mehr leiste, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich mir bessere Gefühle schaffe, dann geht es mir hier innen drin besser. Und dann habe ich verstanden, das war ein Prozess, dass meine oft negativen Gefühle und meine Charakterschwächen ihren Ursprung hier drin haben bei mir und dass niemand, meine Frau nicht, meine Eltern nicht, das Umfeld, in dem ich groß geworden ist, daran schuld sind, sondern maßgeblich ich selbst daran schuld bin. Mehr als alles andere, Daniel Rudolf, beachte und behüte dein Herz, denn aus ihm quillt alles andere. Und ich musste mich meinem Herzen stellen. Was war da drin? Weißt du, Wenn das Herz also mit deinem ganz tiefen Denken, mit deinen Überzeugungen, auf die du dein Leben baust, zu tun hat. Was habe ich über mich selber und über andere gedacht? Und da waren so Glaubenssätze, würde ich das mal sagen, in meinem Herzen drin. Und in deinem Herzen sind auch Glaubenssätze. Glaubenssätze, die ich glaube, auf die ich fuße, auf die ich vertraue, die ich mir manchmal sogar selber sage. Und ich habe mir das teilweise selber gesagt. Daniel, du bist zu blöd zu allem. Und ich habe mir das gesagt. Du bist dazu gar nicht zu gebrauchen. Und manchmal in Verbindung mit Zorn. Du bist hässlich. Das waren so ganz tiefe Überzeugungen, die ich manchmal sogar ausgesprochen habe. Und deswegen auch so dieses, du musst für deine Anerkennung selber kämpfen und streng dich an. Und diese Glaubenssätze in meinem Herzen waren ein Motor, etwas zu tun oder zu lassen. Auch ein Motor für meine Gefühle. Ich muss gut sein. Ich darf mir keine Fehler erlauben. Ich muss etwas leisten, was niemand anders geleistet hat. Und das war so mein Lebensmotto, beweise durch das, was du tust, dass du es wert bist. Das war mein Antrieb. Und jetzt könnt ihr beide mal nach vorne kommen. Und diese Glaubenssätze hatten, dieses Denken hatte Macht über mich. Und vielleicht geht es dir genauso. Unser Leben wird von dieser Kettenreaktion, die Dominik und Tabea uns zeigen, maßgeblich beeinflusst. Und die möchte ich euch erklären. Wenn du alles vergisst, dann vergesst diese Kettenreaktion nicht. Danke. Weißt du, unser Leben funktioniert, vielleicht kannst du das noch runter tun, unser Leben funktioniert wie folgt. Das Herz steht oben. Deine Motive und Beweggründe sind das Entscheidende. Und aus dem, was da oben ist an Motiven, an Überzeugungen, was du denkst, entstehen deine Gefühle. Und die sind wichtig. Deswegen tun wir als Kirche gut daran, wenn wir die Gefühle auch in den Mittelpunkt stellen. Und nicht so tun, als wenn wir nichts fühlen und nichts fühlen brauchen für Gott. Aus diesen Gefühlen erwächst unser Verhalten, unser praktisches Tun. Und je öfter du dich verhältst und je mehr du tust, entsprechend dem, wie du dich fühlst, desto mehr entstehen Gewohnheiten in deinem Leben. Und diese Gewohnheiten, die du immer und immer und immer wieder tust, die prägen dich und die bestimmen deinen Charakter. Und am Ende bestimmt dein Charakter dein Schicksal. Was heißt das praktisch? Oder bevor ich praktisch dazu ein Beispiel bringe, möchte ich euch ein Zitat noch geben von einem unbekannten Autor, der das genauso sagt. Er sagt, pflanze einen Gedanken und du erntest eine Tat. Pflanze eine Tat oder ein Verhalten und du erntest eine Gewohnheit. Pflanze eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter und pflanze einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Wenn wir glauben, ein Beispiel, bei dir muss es nicht so sein, dass das in deinem Herzen ist und dass dein Denken ausfüllt, dass Geld dir sichere Momente und Wohlfühlen kauft. Und wenn das dich bestimmt da drin, Geld bedeutet Sicherheit, dann kreisen sich deine Gedanken ständig darum. Übrigens ist ein wichtiger Indikator über das, was du häufig nachdenkst, das ist in deinem Herzen. Deine Gefühle werden natürlich negativ, wenn du nicht genug davon hast, wenn andere mehr verdienen, wenn es wieder dünn wird am Monatsende, wenn eine Reparatur am Haus ansteht, die du nicht bezahlen kannst. Oder sie werden extrem positiv, wenn du jetzt eine Lohnerhöhung kriegst. Und wenn du mehr hast als die anderen. Es bestimmt dich. Diese Gefühle bestimmen dann dein Verhalten. Was du tust. Du musst mehr arbeiten. Und ich kenne Leute aus dieser Runde, die hier unter uns sind, Bekannte und Freunde, die uns darum tun, die in ihrem Tun sich demgemäß verhalten müssen. Du musst natürlich jetzt viel arbeiten. Und du musst mehr arbeiten als andere. Und du musst kontrollieren, damit dieses Motiv hier oben gefüttert wird. Und je mehr du das tust, desto mehr wird es zu einer Gewohnheit. Diese Überstunden und dieses Manipulieren. Und desto mehr wird das zu deinem Charakter. Auf einmal bist du geizig. Und auf einmal fällt es auch den anderen auf, dass du geizig bist. Du würdest das selber natürlich nie sagen, weil du arbeitest ja nur viel. Und am Ende bestimmst dein Schicksal. Und lass mich so scharf das formulieren, du stirbst als griesgrämiger alter Knacker. Mit einer hohen Summe auf deinem Konto. Und mit 3 Häusern. Und das ist jetzt keine Übertreibung. Ich kenne Leute, die haben 3 Häuser. Und können nicht mal das abgeben. Das ist dein Leben. Dein Leben ist so eine Kettenreaktion. Alles kommt vom Herzen. Und jetzt kannst du das durchdeklinieren mit Macht und mit Erfolg, was für dich Erfolg ist, was für dich Sex bedeutet, was für dich romantische Beziehungen bedeutet, was für dich Schönheit oder Wissen bedeutet, was da oben ist, bestimmt alles. Was deine tiefsten Überzeugungen sind, das beeinflusst dein Leben. Und wisst ihr, das Heimtückische dabei ist folgendes. Wir wollen das nicht wahrhaben. Und unsere Kultur sagt uns genau das Gegenteil. Wir wollen das nicht wahrhaben. Wir glauben instinktiv das, was uns der Mainstream und die Medien sagen. Jeder, eingeschlossen mir. Und die Medien sagen, der Mainstream sagt, und unser Umfeld lebt das, mach was aus dir. Optimier dich selbst. Ab und zu steht dann mal im Spiegel ein bisschen Kritik drüber, dass jetzt der Optimierungswahn doch nicht ganz so nett ist. Verwirkliche dich. Dein Glück kommt von außen. Was du brauchst, sind bessere Gefühle, die musst du dir schaffen. Und manche Leute sind krank und gehen in die Psychiatrie und dann sagen sie mir, wenn sie kommen, es hat mich null verändert. Weil die Leute dort sagen, du brauchst bessere Gefühle, kauf dir mal ein neues, schnelleres Auto, dann wird es besser. Das ist übrigens nicht übertrieben, das ist genau das, was ich manchmal höre. Du brauchst bessere Bedingungen, dreh dich mehr um dich selber. Das verändert dich. Wenn wir wirklich in unseren Herzen lesen würden, dann würden wir erkennen, dass das eine große Lüge ist. Vielleicht die größte Lüge unserer Zeit. Und egal, ob andere Lügen als Glaubenssätze in dein Leben hineingegossen wurden, so wie es bei mir war, oder ob du eigentlich ganz happy bist und dich gut fühlst, was wir wirklich brauchen, und ich hoffe, da sind wir uns irgendwie vielleicht einig, wir können das zumindest nachvollziehen, was wir wirklich brauchen, sind nicht noch mehr Erlebnisse, noch mehr Action, noch bessere Gefühle, noch smartere Technik, die Grundprobleme der Menschen und unsere eigenen Probleme kein bisschen besser macht. Und auch keine Antworten gibt auf die wahren Probleme des Lebens. Was wir brauchen, ist das. Wir brauchen nicht mehr und nicht weniger als ein neues Herz. Wir brauchen einen anderen Herzschlag. Wir brauchen eine andere Denke in unserem Leben. Und deswegen gibt Gott sich nicht zufrieden mit all diesen äußerlichen Dingen. Er sieht deine Motive, er kennt dich wie kein anderer von Herzen her. Besser als du dich selber kennst. Und Gott sagt, weil dein Herz so korrupt ist, so zerbrochen, so sich um sich selbst drehen muss fast und nicht zu bändigen ist. Deswegen magst du es mir geben? Ich möchte es. Weißt du, niemand kann es bändigen, aber ich. Ich will dir Neues geben. Möchtest du das? Und vielleicht bist du hier, bist heute kritisch und mit Kirche und mit Glauben bist irgendwie hier rein, weil dich jemand eingeladen hat. Weißt du, das ist mir ganz wichtig. Ein Christ ist nicht jemand, der besser ist in erster Linie. Wir sind nicht besser. An keiner Stelle. Je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr erkenne ich, was in diesem Herzen ist. In Christus nicht jemand, der in erster Linie besser ist. Auch nicht jemand, der bestimmte Dinge glaubt, anders als du sie glaubst. Und das ist hier oben so eine abgespeichert leer im Kopf. In Christus ist auch nicht jemand, der Sonntag in die Kirche rennt und sich dann besser fühlt, weil das Gebäude ist schön. In Christus ist jemand, dessen Herz für einen anderen Chef schlägt. In Christus ist jemand, dessen tiefste Loyalität der größten und mächtigsten Person des Universums gehört. Nicht mehr und nicht weniger. Ich möchte dich herausfordern mit drei kleinen Diagnosefragen an diesem Punkt, die dir dabei helfen können, zu verstehen, was ist wirklich da drin. Die erste Frage, und du kannst sie mitschreiben oder abfotografieren, die habe ich vorhin schon angedeutet. Über was denkst du am meisten nach? Was beschäftigt dich am meisten? Zweitens, was sind deine größten Albträume? Was macht dir Angst? Was darfst du niemals verlieren? Und drittens, in welchen Situationen reagierst du mit heftigen Gefühlen? Du schweigst. Du rastest aus. Du drohst, du wirst sogar handgreiflich. Deine Gefühle sind an der Stelle ganz wichtig, weil sie ein Indikator sind. Ein Zeichen, was für Motive in deinem Herzen drin sind. Das ist ganz wichtig. Der andere Punkt, den ich jetzt bringe, der würde ich jetzt an einer anderen Stelle herausfordern, weil er sagt, vielleicht oberflächlich betrachtet genau das Gegenteil. Mein Punkt ist, was du tust, prägt dein Herz. Wir hatten vorhin gesagt, dein Herz beeinflusst alles, was du tust. Jetzt sage ich, und vielleicht denkst du, das ist bescheuert, das streicht alles wieder durch, was er gesagt hat. Lass dich herausfordern. Der nächste Punkt ist, was du tust, wie du dich verhältst, prägt dein Herz. Also das ist Kettenreaktion umgekehrt. Jetzt musst du versuchen mitzukommen. Obwohl das Herz also die Kommandozentrale ist, werden unsere Worte, also das, was wir tun, unsere Augen, was wir sehen und die Füße, wohin sie gehen, denn genau das sagt Sprüche 4 danach, nach diesem kernigen Vers, werden dein Herz beeinflussen und dein Herz prägen. Unsere Worte. Ich habe es dir gesagt, oder ich habe es gesagt, unsere Worte haben Macht. Und ich habe mir das nicht eingestehen wollen, je öfter und je mehr ich zu mir selber gesagt habe, Daniel, du Blödfüllen. Du bist zu blöd zu allem. Je mehr ich das gesagt habe, desto mehr hat es mein Herz geprägt. Worte schaffen Wirklichkeit. Nimm solche Lebensworte, die du dir sagst, solche Glaubenssätze, die du dir sagst, und die du glaubst, sehr ernst. Weil sie machen was mit dir. Wenn wir immer wieder lästern mit unseren Worten und schlecht über andere reden, jemand schlecht machen und das zulassen, dann wird am Ende unser Herz bitter. Und es gibt so viele Leute, mit denen hat keiner Bock, was zu tun zu haben, weil sie ständig schlecht reden über andere. Wenn du das zulässt, dann wirst du am Ende bitter und ungenießbar. Ich hatte einen Chef, an den habe ich mich erinnert bei der Vorbereitung, als ich in der Lehre war, habe ja Gas, Wasser, Scheiße gelernt. Und das war verrückt, dieser Typ, da hat er übelst was drauf, aber er hat ständig gelogen. Er hat ständig gelogen. Das Fatale war, dass keiner in der Firma ihn mehr ernst genommen hat. Und ich habe manchmal gedacht, wie blöd ist das? Also Lügen. Und wenn dann irgendwelche Vorarbeiter ihn damit konfrontiert haben, hat er das alles wegdiskutiert. Lügen ist sein völlig normal, war normal in seinem Leben. Es ist zu seinem Normal geworden. Er konnte gar nicht mehr erkennen, dass es nicht die Wahrheit ist. Und das ist vielleicht schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Es hat seinen Herzschlag bestimmt am Ende, weil er es immer wieder in seinem Verhalten getan hat. Unsere Augen bestimmen das, was in unserem Herzen ist. Wenn du lang und intensiv auf etwas schaust, kann der Gegenstand, auf den du schaust, die Person, die du anschaust, dein Herz erobern. Das wisst ihr. Besitz, Job, Fähigkeiten, Gaben, eine andere Frau, ein anderer Mann. Das kann online passieren, das kann live passieren. Hinschauen. Und nochmal hinschauen. Und begehren. Und ich brauche das für mich. Und wie wäre das, wenn? Und am Ende stehle ich. Und mach's zu meinem eigenen. Und das sind verhängnisvolle Killer von Beziehungen. Ich brauche das, um glücklich zu sein, sagt am Ende unser Herz. Je mehr du dahin schaust, was wir anschauen, hat Macht über uns. Was du anschaust, hat Macht über dich. Wenn du jeden Tag 7 Stunden Medien kommunizierst, ist es eine Macht in deinem Leben. Dann musst du nicht mal Pornos dir reinziehen. Was du anschaust, hat Macht über dich. Interessant finde ich so ein Statement von einem alten Knacker in der Bibel. Ein paar Seiten weiter vorn von diesen Sprüchen. Und das sagt, ich habe einen Vertrag geschlossen mit meinen Augen. Niemals eine Frau begehrlich anzuschauen, die nicht meine eigene Frau ist. Das fand ich sehr interessant. Sehr interessant. Ich werde meinen Augen den zweiten Blick nicht erlauben. Übrigens, das habe ich vom Vertrag gemacht mit meinen Augen. Ich kann nicht verhindern, dass ein Vogel über meinen Kopf fliegt, aber ich kann verhindern, dass er ein Nest auf meinem Kopf baut. Und ich werde nicht ein zweites Mal hinschauen. Ich werde es nicht tun. Und daran halte ich mich vielleicht moralischer und strenger, als das für dich vielleicht gut ist. Aber ich halte mich daran. Ich werde meinen Augen den zweiten Blick nicht erlauben. Weil am Ende bestimmt es mein Herz. Füße. Kommt im Text noch vor, wohin deine Füße dich immer wieder tragen, was du immer wieder machen musst, mit wem du dich triffst, wo du geheim verschwindest in deiner Werkstatt. Wo du dich häufig aufhältst, das wird dein Herz beeinflussen. Das, was du tust, prägt dich. Und es wird einfacher, es wieder zu tun. Jetzt, der postmoderne Mensch, jetzt komme ich nochmal auf unsere Zeit. Der moderne Mensch glaubt, dass unsere Gefühle über alles bestimmen, was wir tun. In diesem Ansatz, der wäre es natürlich bescheuert und eine riesengroße Heuchelei, jemand Liebe zu zeigen, wenn man sich gar nicht verliebt fühlt. Oder jemand treu zu sein, wenn man jemand anders geil findet und sexy. Oder jemand Gutes zu tun, der mich gerade nervt, der bescheuert ist. Weil ich fühle es ja nicht. Ich fühle das nicht. Weißt du, die Bibel ist an vielen Stellen so komplett anders wie unsere harten alten Herzen. Die Bibel behauptet im Ernst genau das Gegenteil und das ist atemberaubend. Sie sagt, das, was du tust, bestimmt deine Gefühle. Und am Ende dein Herz. Deine Aktionen bestimmen deine Gefühle. Wenn du also keine Liebe für jemanden empfindest, für deine Frau nicht, keine Ahnung, für deinen Mann, lass dich davon nicht abhalten, wenn es gleichgültig in eurer Beziehung geworden ist. Lass deine Liebe praktisch werden. Verhalte dich gemäß dem, was du versprochen hast, und deine Gefühle werden folgen. Deswegen ist übrigens Segnen so wichtig. Das ist in unserer Ehe so wichtig. Das Wort ist mir neu wichtig geworden. Segnen heißt, jemand zu segnen bedeutet, ich denke Gutes von jemandem, ich spreche das Gute aus und tue einer Person Gutes, auch wenn ich mich nicht so fühle. Aber letztens hast du wieder gesagt, wir hatten eine Zeit, da ging es unserer Ehe nicht gut, aber vieles gleichgültig und leer. Und ich habe Gott gesagt, ich möchte das nicht mehr. Und ich habe mir eine Liste gemacht. Wenn ich gebetet habe, ich habe ausgedrückt vor Gott, was ich an meiner Frau schätze. Und manchmal fällt es schwer, das auszudrücken. Und wenn ich das sage, mir selber sage, wenn ich das bete, wenn ich lerne, und da bin ich im Prozess, ihr das zu sagen und ihr Gutes zu tun, dann werde ich mich am Ende so fühlen. Die Gefühle werden wieder kommen. Ich will dir übelst Mut machen an der Stelle. Starte eine Aktion, eine solche Aktion. Und du wirst sehen, wie das dein Herz verändert und deine Gefühle folgen. Ich möchte dich am Ende dieses Punktes fragen, gibt es Dinge, die du tust, Menschen, die du siehst, Worte, die du sprichst, Wege, die du gehst, die dein Herz negativ, die Menschen, die Beziehungen negativ beeinflussen oder die dein Herz von Gott weg beeinflussen? Gibt es Verhaltensweisen, wie ich jetzt vielleicht angesprochen habe, in 2020, wo du instinktiv weißt, dass du mit denen radikal brechen musst? Hast du dir schon was vorgenommen für dieses Jahr? Und wenn ja, was ist es? Hat es was mit deinen Augen, mit deinen Worten, mit deinen Füßen zu tun. Und jetzt nochmal am letzten Punkt. Wie wird denn unser Herz verändert? Keine Angst. Der Punkt kommt nochmal in der letzten Predigt dieser Serie. Aber es ist mir ganz wichtig, um das nochmal zu sagen. Wie wird unser Herz denn jetzt verändert? Wie werde ich denn hier anders? Ich habe es mal frommdeutsch formuliert, durch eine größere Liebe. Durch einen Akt der Gnade von oben oder von außen. Ich brauche eine größere Liebe, als meine ist. Und es muss von außen passieren, durch einen Akt der Gnade. Was meine ich damit? Ich möchte euch einen Film empfehlen, um das zu erklären. Und dieser Film heißt Les Misérables. Du musst, wenn du den anschaust, die Version angucken, in dem Liam Neeson, mein Lieblingsschauspieler, die Hauptrolle spielt. 1998. Es geht um eine Person im 19. Jahrhundert in Frankreich. Um einen Mann, ein runtergekommener, verwahrloster, versiffter Arbeiter, der 19 Jahre in einem Steinbruch als Strafe schuften muss für einen Diebstahl. Und dieser Mann kommt nach Absitzen seiner 19-jährigen Strafe frei. Und der Abend, wo er freikommt, läuft er durch das nächste Dorf, er hat nichts, es ist im Winter, er ist zitternd vor Kälte, er hat fast keine Klamotten, er hat nichts, sein nacktes Leben, seinen zerschundenen Rücken. Völlig erschöpft klopft er an der Haustür und ein Pfarrer macht auf. Und dieser Pfarrer bewirtet ihn, verschenkt sich an ihn, gibt ihm zu essen mit dem echten Silberbesteck, das seht ihr hier. Er beschenkt ihn, er macht ihm ein weiches Bett und er liegt das erste Mal seit 19 Jahren überhaupt in dem Bett. Und er kann sein Glück nicht fassen, bekommt neue Klamotten und nachts wacht er auf. Und er sieht in seinen Augen wie so ein Film. Und es glänzt in seiner Fantasie dieser Silberlöffel, dieses Silberbesteck, das er gesehen hat im Kasten der Küche. Und er geht hin und er schaut dieses Silberbesteck an. Und es glänzt und er schaut wieder an. Und er sagt sich, ich muss das haben. Ich muss das haben. Und er steckt dieses Silberbesteck, rafft das alles in seinen Rucksack und verschwindet in der Dunkelheit der Nacht. Nächsten Tag kommt die Polizei, hat ihn geschnappt, gefesselt und bringt ihn vor den Pfarrer. Und dann steht er dort vor diesem gütigen alten Mann. Und er steht beschämt dort. Und er traut nicht, ihn in die Augen zu schauen. Gesenkter Blick. Und der Polizist fragt den Pfarrer natürlich schon hämisch, weil er weiß, was kommt. Ist das Ihr Besteck? Und er wartet natürlich eine Antwort, die natürlich ja ist, weil er es weiß. Und der Pfarrer schaut diesen heruntergekommenen Gauner und Dieb ganz tief in seine Augen an. Und er sagt zu ihm, was ist mit dem Besteck? Warum bist du nicht längst über alle Berge? Das habe ich dir doch gestern Abend geschenkt. Jetzt geh bitte. Und der Mann weiß gar nicht, was ihm geschieht. Und verschwindet von der Bildfläche. Und das ist nur die Anfangsszene von diesem Film. Der ehemalige Bettler ist so berührt von der unverdienten Gnade und Liebe eines alten Pfarrers, dass er anfängt, ein komplett anderes Leben zu leben. Und dem geht es in dem Film. Dass er anstatt an sich zu raffen, ein Leben lebt, wo er anderen gibt. Anstatt bitter zu sein über das, was andere in seinem Leben kaputt gemacht haben, selbstlos gibt und am Ende sogar des Films seinem größten Widersacher und Feind vergibt. Ein Leben auf den Kopf gestellt. Warum? Weil er in die Augen von diesem gütigen Pfarrer geschaut hat und Gnade erlebt hat. Und das ist mein Punkt. Wir brauchen, um unser Herzen verändern zu lassen, wir müssen eine größere Liebe erleben. Wir müssen die Gnade Gottes erleben. Vor ihm sind wir Bettler. Du bist ein Bettler vor dem Chef des Universums. Wir haben nicht nur nichts zu bringen, wir haben Gott bestohlen. Weil wir ihm nicht die Aufmerksamkeit gegeben haben, die ihm gehört, weil wir andere Sachen mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben, als denjenigen, der dich gemacht hat. Weißt du, unser korruptes Herz ist viel schlimmer, als du denkst, und mehr verloren, als du das für möglich hältst. Es rechtfertigt sich ständig selber. Und oft lebt es in Selbsttäuschung. In Selbsttäuschung. Wir sagen zum Beispiel, ich bin nicht stolz. Ich bin nur selbstsicher. Ich bin nicht aggressiv, sondern nur direkt. Ich bin nicht unbeherrscht, sondern nur ehrgeizig. Ich bin nicht geizig, ich arbeite nur hart. Und so gibt es so viele Dinge, wie wir eigentlich uns selbst täuschen, uns selbst rechtfertigen, uns selber besser machen, als wir sind. Aber Gott kennt dein Herz und er kennt tief mein Herz. Und dein und mein Herz wird nur tief innen drin verändert, wenn wir erkennen, fühlen, verstehen und auch annehmen, dass unsere Verlorenheit, die Härte in unseren Herzen, schlimmer ist, als wir dachten. Aber dass die Liebe Gottes, wie er dich trotzdem sieht, jeden Tag, viel größer und herrlicher ist, als du jemals dachtest. Und ich möchte dich fragen, hast du jemals dich vor Gott wie der größte Bettler gefühlt? Wenn nicht, dann kennst du dein eigenes Herz noch nicht richtig. Und du kennst diesen Gott noch nicht richtig. Du lebst vielleicht fromm, aber du kennst Gott nicht. Und hast du dich gleichzeitig als der größte König gefühlt? Diese beiden Dinge brauchen wir, damit unser Herz von dieser Liebe verändert wird. Vor Gott sich wie ein Bettler fühlen und gleichzeitig wie der größte König beschenkt und geliebt. Ich habe jetzt 3 praktische Punkte, wie das, was ich gesagt habe, in deinem Leben praktisch werden kann. Erstens, schau dir in den nächsten 14 Tagen, das ist eine einfache Aufgabe, schau dir in den nächsten 14 Tagen diesen Film an, von dem ich gesprochen habe, und bitte in der Version mit Liam Neeson. Und denke darüber nach. Das ist eigentlich ein cooler Punkt, dass wir als Kirche dich motivieren, Filme reinzuziehen, wo ich vorhin gerade gesagt habe, dass Medien nicht immer... Okay. Ja. Zweitens. Wenn Gott dich um eine Sache heute bitten würde, das kann mit deinen Augen zu tun haben, mit deinen Füßen und mit deinen Worten. Wenn Gott dich heute um eine Sache bitten würde, welche wäre das? Im Alten Testament steht ein Vers, der heißt, wir können Gott nichts geben. Das, worauf er steht, ist nicht unser Geld, unser Opfer, unser perfektes Leben. Ein zerbrochenes Herz. Darauf steht er. Und drittens, denk jetzt an eine Person in deinem Leben, die es dir momentan schwerfällt, zu lieben. Kann dein Nachbar, dein Ehepartner, irgendjemand sein. Wie kannst du in den nächsten Tagen, oder was kannst du in den nächsten Tagen praktisch tun, um Liebe auszudrücken, damit dein Herz verändert wird? Nimm dir eine Aktion vor. Plan was. Mach's praktisch. Verhalte dich. Und die Gefühle werden folgen. Ihr habt jetzt Zeit, ganz kurz nachzudenken, euch was festzumachen. Und dann möchte ich noch beten. Die Opfer für Gott sind ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagener Geist. Und beides wirst du Gott nicht verabscheuen. Du stehst darauf. Du bist gekommen, nicht um unser Leben ein bisschen besser zu machen. Irgendwie also als Add-on neben den all den anderen schönen Dingen. Sondern du bist gekommen, um uns echtes Leben zu geben. Um unsere alten Herzen rauszureißen und uns ein neues einzubauen. Um unser Herz zu prägen, damit unser Leben gelingt. Und wenn unser Herz unser ganzes Leben beeinflusst, Gott, da wollen wir dich einladen. Wir können das nicht von uns heraus, religiös von unten nach oben, sondern wir wollen dich einladen, dass du von oben nach unten in deiner Liebe kommst und uns anrührst. Dass wir verstehen, wer du bist. Doch tiefer verstehen, wer wir sind und dass wir dich brauchen. Wir wollen dich einladen, dass du unser Herzen prägst. Weil du unser Herz verstehst, besser als jeder andere. Zeig uns, was da drin ist. Und präge uns zu Menschen, zu Männern und Frauen, die immer mehr werden wie du. Und dazu brauchen wir dich und deine Kraft und deinen Geist. Amen.